SRF 2 Kultur. Im August 2001 forderte der deutsche Innenminister Otto Schily in einem Interview den Aufbau einer internationalen Aufstandsbekämpfungspolizei. Ein Anliegen, das in einem Brief vom 20. September 2001 von der deutschen Regierung an die zuständige Stelle der EU gerichtet wurde. In den folgenden Jahren hat die Europäische Union zwar keine Aufstandsbekämpfungspolizei, aber in der Tat spezielle Einheiten zur Aufstandsbekämpfung aufgebaut. Solche, die angeblich für Einsätze in Drittländern gedacht sind. Aber bei Bedarf können diese Einheiten durchaus auch innerhalb der EU eingreifen. Mit dem Vertrag von Lissabon haben dann die Staats- und Regierungschefs auch die Möglichkeit geschaffen, sowohl paramilitärische Einheiten wie auch Armeen in ein Mitgliedsland zu entsenden. Vorkehrungen, die in Zeiten von Wirtschaftskrise, Sparpolitik und sozialen Protesten in Südeuropa in einem neuen Licht erscheinen. Sie hören Kontext, eine Sendung von Aureliana Sorrento, gesprochen von Raphael Zehnder. Gras, Gestrüpp, vereinzelte Bäume, unendliche Weite. Die Kolbitz-Letzlinger Heide in der Altmark ist die größte nicht landwirtschaftlich genutzte Freifläche Deutschlands. Naturschutzgebiet. Doch hier befindet sich auf einer Fläche von 23.000 Hektar das Gefechtsübungszentrum Heer, auch GÜZ genannt, die zentrale Bildungseinrichtung der deutschen Bundeswehr. Oberstleutnant Peter Markowski leitet den Truppenübungsplatz. Er steht auf einer kleinen Erhebung der Landschaft und schweift mit dem Blick über die Leere, wo eine Stadt entstehen soll.
Das gesamte Areal soll dann mal 2500 mal 2500 Meter sein. Aber hier sehen Sie schon so typische Elemente einer städtischen Bebauung, die natürlich mit dazugehören. Ein neu angelegter Wald, praktisch als Stadtwald dann hinterher zu nutzen. Sie sehen in der Tiefe des Raumes hinten die freie Fläche. Dort werden die Bauernhöfe errichtet werden. Das gehört alles schon mit in diesen Raum hinein. Und wenn man hier direkt hier vorne schaut, hier wird dann der eigentlich bebaute Raum sein.
520 Häuser sollen gebaut werden, wo jetzt nur eine Baugrube ist. Dazwischen ein Fluss, dessen Bett aus Beton sich schon durchs Gelände schlängelt. Schnöckersburg heißt das Projekt. Eine Musterstadt, wie es sie überall auf der Welt geben könnte. Mit einer Altstadt und einer Neustadt, einer Versorgungsinfrastruktur, einer Kanalisation, einem U-Bahn-Schacht, einem Friedhof, einem Diplomatenviertel, einem Elendsviertel, einem Industriegebiet, einem Bahnhof, einem Sportplatz und einer Moschee, die ruckzuck in eine Kirche umgewandelt werden kann. Eine Attrappenstadt, allein dafür gebaut, dass Soldaten darin den Stadtkampf üben. Oberstleutnant Markowski nennt sie urbanen Ballungsraum. Man hat ja auch eine Peripherie vorgesehen, mit verstreuten Häusern und Elementen einer Infrastruktur. Schnöckersburg wird der größte Truppenübungsplatz seiner Art in ganz Europa sein. Geschätzte Kosten 100 Millionen Euro.
Warum brauchen wir das überhaupt? Wenn der Deutsche Bundestag einen Einsatz beschließt, dann ist dieser Einsatz sehr genau festgelegt. Das heißt, wie viele Soldaten gehen wohin genau, in welchem Einsatzraum und haben welchen Auftrag. Das Militär setzt diesen Auftrag dann um. Und wenn man mal sich anschaut, wo das in den letzten 15 Jahren passiert ist, dann waren es immer Räume auch, wo urbane Zentren existiert haben. Zurzeit leben ca. knapp über 50% in urbanen Strukturen der Weltbevölkerung. 2025 werden es schon 60% sein und 2050 werden es sogar 70% sein. Wenn Politiker, Militär einen Auftrag gibt, in solche Bereiche zu gehen, dann müssen wir als Militär dafür auch sorgen, dass der Soldat, der diesen Auftrag dann militärisch erhält, auch bestmöglich ausgebildet werden kann. Und wenn ich genau weiß, dass er eben nicht auf freier Fläche irgendwo eingesetzt wird, sondern eben in urbanen Zentren, dann muss ich ihn auch dort ausbilden können.
Die Zukunft der Kriegsführung liegt in den Straßen, Abwasserkanälen, Hochhäusern und dem Häusermeer, aus denen die zerstörten Städte der Welt bestehen. Wir werden woanders kämpfen, aber nicht so oft, selten so widerwillig und nirgendwo so brutal. Unsere jüngste Militärgeschichte ist gespickt mit Städtenamen wie Tuzla, Mogadischu, Los Angeles, Beirut, Panama City, Hue, Saigon, Santo Domingo. Aber diese Zusammenstöße sind nur der Prolog des eigentlichen Dramas gewesen, das uns bevorsteht. Eine Armee, die auf Operationen in urbanem Raum nicht umfassend vorbereitet ist, ist unvorbereitet auf die Zukunft.
Las man in Parameters, der Zeitschrift des US Army War College im Jahr 1996. Schon damals machten sich die Militärstrategen Gedanken über die fortschreitende Urbanisierung und deren Konsequenzen für die Kriegsführung. Ihnen war es auch klar, dass das Abwandern der Menschheit vom Land in die Städte mit Armut und daher rührenden Konflikten einhergehen wird. Die Globalisierung habe nun mal auch negative Nebeneffekte, die
Traditionen und religiöse Werte berühren und die Nutzung natürlicher Ressourcen beeinträchtigen könnten,
heißt es in der 2004 veröffentlichten Studie Urban Operations in the Year 2020 der Research and Technology Organization der NATO.
Auf jeden Fall, wo Armut, Slums und unzureichendes Einkommen das Ergebnis inadäquater urbaner Infrastruktur sind, können Spannungen entstehen. Wir denken, dass dieser Trend von immer größerer Bedeutung sein wird und dass er in Zukunft zu inneren Unruhen, Aufständen und Gefahren für die Sicherheit führen wird, auf die die lokalen Behörden werden reagieren müssen.
Da Sie davon ausgehen, dass in den Städten und Megacities der Welt auf kurz oder lang Aufstände ausbrechen werden, empfehlen die Autoren, die NATO-Armeen auf Einsätze in städtischen Räumen angemessen vorzubereiten und auszurüsten. Obwohl die EU seit 3 Jahrzehnten eine neoliberale Politik fährt, zeigen die Studien von EU-nahen Denkfabriken, dass sich die Macher dieser Politik deren Auswirkungen durchaus bewusst sind. Die Studie vom European Union Institute for Security Studies führt einen Bericht der OECD an, nachdem die soziale Ungleichheit in den letzten 3 Jahrzehnten auch in Europa massiv zugenommen hat. Während die wenigen Spitzenverdiener immer mehr verdienten, seien die mittleren und niedrigen Realeinkommen gesunken. Teilzeitjobs, prekäre Arbeitsverhältnisse und Kürzungen von Sozialleistungen hätten zu einer Verarmung der mittleren und unteren Schichten geführt. Die Autoren der Studie warnen:
Die aktuelle Rezession kann für die Mittelschicht der entwickelten Länder dauerhaft negative Effekte haben. Wenn die nächsten Jahre weiterhin von niedrigem Wachstum und hoher Arbeitslosigkeit gekennzeichnet sein werden, wird sich die gesellschaftliche Struktur der westlichen Länder in den nächsten 2 Jahrzehnten tief verändern, mit dem Resultat einer deklassierten Mittelschicht, die eine wichtige politische Herausforderung darstellen wird.
Auch den Autoren des Bandes Perspektiven für die europäische Verteidigung 2020 ist es bekannt, dass die zunehmende soziale Ungleichheit die Gefahr von Revolten birgt.
Die großen politischen Verwerfungen, die zu erheblichen gewaltsamen Auseinandersetzungen führen, verlagern sich. An die Stelle des früheren horizontalen Wettbewerbs unter ebenbürtigen Elitestaaten treten vertikale Spannungen zwischen den verschiedenen globalen sozioökonomischen Schichten. Durch die Technologie schrumpft die Welt zu einem globalen Dorf, das sich allerdings am Rande einer Revolution befindet. Während wir es mit einer immer stärker integrierten Oberschicht zu tun haben, sind wir gleichzeitig mit wachsenden explosiven Spannungen in den ärmsten Unterschichten konfrontiert.
Aber angesichts dieser Erkenntnis empfiehlt der Urheber dieser Zeilen keineswegs eine Abkehr vom neoliberalen Kurs. Im Gegenteil. Die Europäische Union, schreibt er, müsse eine symbiotische Beziehung zu den 1000 umsatzstärksten Unternehmen der Welt entwickeln. In erster Linie müssten die europäischen Entscheidungsträger darauf bedacht sein, dass unser dominierendes globales System erhalten bleibe. Und dies erfordert nun mal
den Schutz der Reichen dieser Welt vor den Spannungen und Problemen der Armen.
Spannungen, denen durchs Militär beizukommen sei, dem künftig vor allem Polizeiaufgaben zukämen. Da das globale System vom Fluss funktionaler Ströme abhängt, würden Soldaten dafür sorgen müssen, dass die weltweiten Technologie- und Wirtschaftsströme nicht unterbrochen würden. Die Europäische Union verfügt bereits über Militärs, die polizeiliche Aufgaben übernehmen können. Die Gendarmerien Frankreichs, Italiens, Spaniens, der Niederlande, Portugals, Rumäniens, Polens und Litauens.
Die Gendarmerie als übergeordneter Begriff bezeichnet Polizeieinheiten mit paramilitärischen Fähigkeiten, hat eine hybride Struktur zwischen Polizei und Militär, sodass diese Einheiten, Gendarmerieeinheiten, sowohl militärische als auch polizeiliche Fähigkeiten vereinen und sie flexibel gewichten können. Das heißt, auf der einen Seite haben sie robuste Selbstverteidigungsfähigkeiten. Sie sind darüber hinaus in der Lage, sich flexibel zu bewegen, auch in der Konfliktregion, weil sie auf gepanzerte Fahrzeuge und auch bewaffnete Fahrzeuge zurückgreifen können. Und gleichzeitig haben sie aber auch zivilpolizeiliche Ausbildung und Arbeitstechniken gelernt, mit denen kriminalpolizeilich agiert werden kann,
erklärt der Politikwissenschaftler Christian Kreuder-Sonnen, Co-Autor einer Studie über Gendarmerieeinheiten für die Stiftung Wissenschaft und Politik.
Und natürlich auch, und das ist eine Besonderheit von Gendarmerieeinheiten, dass sie besonders geschult sind im Umgang mit gewaltsamen Aufständen.
Seit 2005 werden Gendarmerien der NATO und ihrer Partner in der Armando Ginotto-Kaserne im norditalienischen Vicenza darauf vorbereitet, in Kriegsgebieten nach Ende der Kampfhandlungen die öffentliche Ordnung, das heißt die Kontrolle der Bevölkerung, zu gewährleisten. Man nennt solche Einsätze Stabilisierungsmissionen. Deshalb heißt die Ausbildungsstätte in Vicenza Center of Excellence for Stability Police Units, abgekürzt COESPU. Auf Deutsch Kompetenzzentrum für stabilisierende Polizeieinheiten. Leiter des COESPU ist Carabinieri-General Paolo Nardone.
Die Idee, das Zentrum einzurichten, geht auf den G8-Gipfel in Sea Island in den Vereinigten Staaten zurück. Da sah man die Notwendigkeit, polizeiliche Einsatzkräfte für Peace Support Operations, Friedensunterstützungsmissionen, global aufzustocken. Man steckte sich das Ziel, 75.000 Peacekeeper auszubilden, von denen 10%, also 7.500, robuste Polizeikräfte sein sollten, in der Art von Gendarmerien. Diese Aufgabe hat Italien übernommen und Italien hat sie den Carabinieri anvertraut.
Die Carabinieri sind die italienische Gendarmerie und unterstehen sowohl dem Innen- wie auch dem Verteidigungsministerium. Nun müssen sie Paramilitärs für die ganze Welt ausbilden. Oder zumindest für jenen Teil der Welt, der der NATO am Herzen liegt. Derzeit finden im COESPU Trainings mit afrikanischen Polizeibeamten statt. Zwei Männergruppen, Gewehre im Anschlag, stehen an der Tür eines Seminarraums und brüllen sich an. Blau uniformierte Offiziere versuchen, sie voneinander wegzudrücken.
Wir simulieren hier eine Friedensmission der Vereinten Nationen,
erklärt Carabinieri-Oberleutnant Alberto Veronese.
Mit einem Meeting mit dem Oberkommandeur, einer Versammlung mit den ethnischen Gruppen, die sich bekriegt haben, bis zur Verfassung eines offiziellen Schlusskommuniqués.
Die streitenden Männer stellten Delegationen von zwei verfeindeten afrikanischen Ethnien dar, die sich jahrelang bekriegt hätten, sagt Veronese. Aufgabe der UN-Peacekeeper sei es, sie an den Verhandlungstisch zu bringen. Der Reporterin wird die Simulation eines Schlichtungsverfahrens präsentiert. In einem Seminarbericht, der in der Homepage des Zentrums zu lesen ist, werden ganz andere Fähigkeiten als die des Schlichtens als Ausbildungsziele genannt. Stabilisierungspolizisten, so heißt es dort, müssten in der Lage sein, die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten, kriminalistische Informationen zu sammeln, sensible Infrastruktur zu sichern, Prominente zu eskortieren, Terrorismus und Aufstände zu bekämpfen, Barrikaden zu entfernen, Wahlen zu schützen und schließlich andere Polizisten im Fach Aufstandsbekämpfung auszubilden. Die USA sind die Hauptgeldgeber des COESPU. Aber seit einigen Jahren unterhält die Ausbildungsstätte auch zur EU besondere Beziehungen. General Nardone.
Zuerst 2009, dann in den letzten zwei Jahren hat die EU uns mit einem umfangreichen Trainingsprogramm beauftragt. Dabei werden wir europäische und nicht-europäische Polizeikräfte trainieren, vor allem afrikanische. Es wird sich in erster Linie um robuste Polizeikräfte handeln, das heißt Polizeien mit militärischem Status, wie die Carabinieri.
European Union Police Services Training heißt das Trainingsprogramm. Es wurde im Jahr 2008 von der Europäischen Kommission und der französischen Gendarmerie initiiert. Die erste Trainingssession fand in Frankreich statt, die zweite in Vicenza. Die dritte erfolgte 2010 unter der Ägide der deutschen Bundespolizei in einer Bundeswehrkaserne in Lenin bei Potsdam.
Liebe Freunde, in ein paar Stunden ist es endlich soweit. Dann wird das Kanya wieder in Frieden und Wohlstand leben.
Auf der Webseite des Projekts findet sich eine visuelle Dokumentation früherer Trainings. Ein Video zeigt eine Demonstration, die zu eskalieren droht. Als wissenschaftlicher Mitarbeiter des Bundestagsabgeordneten Andrei Hunko gehörte Matthias Monroy, Experte für EU-Sicherheitspolitik, der parlamentarischen Delegation an, die die Trainings in Lenin besuchte.
Dort wurden Missionslagen geübt nach einem Bürgerkrieg, der militärisch befriedet wurde. Also es wurde angenommen, dass die Militärs quasi die Lage unter Kontrolle gebracht haben. Und nachdem das Militär aber weiterzieht, muss quasi die öffentliche Ordnung gesichert werden. Und in diesem Szenario agierten dann die Polizeien und Gendarmerien zusammen. Und geübt wurde dann beispielsweise Demonstrationen der Bevölkerung beispielsweise oder Flüchtlingstrecks, die angegriffen werden. Aber auch hoher Staatsbesuch. Das zeigt sich eigentlich ganz gut, dass diese Übungen eigentlich dafür da sind, größere Demonstrationslagen in den Griff zu bekommen, bis hin zu Aufständen in Krisenregionen oder Kriegsgebieten.
Ist es Zufall, dass sich das Hauptquartier der European Gendarmerie Force, abgekürzt Eurogentfor, in derselben Kaserne befindet, in der das COESPU seinen Sitz hat? In Vicenza befinde sich nur das ständige Hauptquartier von Eurogentfor, sagt Oberleutnant Armando Sisini, der Liaison Officer der Europäischen Gendarmerie.
Dann gibt es die Truppen, die für die jeweilige Mission von den an Eurogentfor beteiligten Staaten zur Verfügung gestellt werden. Die Truppen hängen zwar von Eurogentfor ab, es sind aber die Staaten, die sie uns zuteilen müssen.
Im Falle eines Einsatzes müssen diese eine 800 Mann starke Truppe innerhalb von 30 Tagen zusammenstellen. Italien, Frankreich, Spanien, Portugal, die Niederlande und Rumänien haben ihre Gendarmerien in der Europäischen Gendarmerie zusammengeschlossen. Deren Gründung geht auf eine Absichtserklärung zurück, die im September 2004 die ersten 5 Staaten in Nordwig unterzeichneten.
Es gab den Versuch, eine Gendarmerietruppe unter Verantwortung der Europäischen Union aufzubauen. Der Vorschlag kam von Italien und Frankreich vor über 10 Jahren. Und es wurde allerdings so diskutiert von verschiedenen Mitgliedstaaten, dass man das nicht haben will, weil es eben nicht in die nationale Gesetzgebung passt. Also Großbritannien und Deutschland haben sich zum Beispiel gewehrt. Italien und Frankreich haben dann aber kurzerhand gesagt, dann machen wir es eben alleine und haben alle Länder der Europäischen Union, die Gendarmerien haben, in der europäischen Gendarmerietruppe zusammengefasst, die eben nicht der Europäischen Union untersteht, sondern ein multilateraler, informeller Zusammenschluss ist. Und man bietet die Dienste jetzt der Europäischen Union an, auch der NATO, auch der OSZE. Also diese europäische Gendarmerietruppe gibt es, allerdings ohne, dass das Europäische Parlament diese kontrollieren könnte.
Eurogentfor untersteht einzig und allein dem CIMIN, einem Kommandorat, in dem Abgesandte der Innen- und Verteidigungsminister der beteiligten Staaten vertreten sind. Hauptaufgabe der europäischen Gendarmerie sei es, in Postkriegsgebieten die lokalen Polizeikräfte auszubilden, sagt Oberleutnant Sisini. Zweitens würde Eurogentfor bei Katastrophen und anderen Notlagen humanitäre Hilfe leisten. Drittens,
es gibt dann auch andere Szenarien. Es kann sich zum Beispiel darum handeln, in einem destabilisierten Land die öffentliche Ordnung wiederherzustellen.
Ob das Land sich auch innerhalb der EU befinden könnte? Der Oberleutnant schüttelt den Kopf und verneint kategorisch.
Nein, unser Engagement gilt Ländern, die sich außerhalb der EU befinden.
Das ist richtig. Vorerst, meint Jürgen Wagner, Politikwissenschaftler und Vorstand der Informationsstelle Militarisierung. Denn Gendarmerien seien Dual-Use-Einheiten.
Die können eben unter zivilen als auch unter militärischem Kommando eingesetzt werden. Sowohl auch im Ausland, aber eben auch im Inland, also im EU-Inland, sind die einsetzbar. Es ist theoretisch in jedem Fall möglich, dass diese Gendarmerie Forces auch bei Aufständen, bei schweren Sozialprotesten etc. auch im EU-Inland zum Einsatz gebracht werden könnten.
Die rechtlichen Voraussetzungen für einen Einsatz militärischer und paramilitärischer Kräfte innerhalb der EU haben die Regierungen der EU-Mitgliedstaaten jedenfalls schon geschaffen. Mit dem Vertrag von Lissabon ist am 1. Dezember 2009 auch Artikel 222, die sogenannte Solidaritätsklausel, in Kraft getreten.
Die Union und ihre Mitgliedstaaten handeln gemeinsam im Geiste der Solidarität. Wenn ein Mitgliedstaat von einem Terroranschlag, einer Naturkatastrophe oder einer von Menschen verursachten Katastrophe betroffen ist, die Union mobilisiert alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel, einschließlich der ihr von den Mitgliedstaaten bereitgestellten militärischen Mittel, um a. terroristische Bedrohungen im Hoheitsgebiet von Mitgliedstaaten abzuwenden, die demokratischen Institutionen und die Zivilbevölkerung vor etwaigen Terroranschlägen zu schützen, im Falle eines Terroranschlags einen Mitgliedstaat auf Ersuchen seiner politischen Organe innerhalb seines Hoheitsgebiets zu unterstützen, b. im Falle einer Naturkatastrophe oder einer vom Menschen verursachten Katastrophe einen Mitgliedstaat auf Ersuchen seiner politischen Organe innerhalb seines Hoheitsgebiets zu unterstützen.
Seither wurde krampfhaft versucht, von der Europäischen Kommission, von EU-Stellen, wem auch immer, eine Präzisierung zu bekommen, was denn eigentlich eine vom Menschen verursachte Katastrophe ist. Es wurde zum Beispiel versucht, von der Kommission eine Versicherung zu erhalten, dass darunter eben keine Streiks zum Beispiel zu verstehen sind. Das wurde abgelehnt, diese Versicherung zu geben. Und es wurde dann immer darauf verwiesen, dass ja ein Papier der EU-Außenbeauftragten Catherine Ashton zusammen mit der EU-Kommission in Arbeit sei, die diese Solidaritätsklausel präzisieren solle. Und dieses Papier ist dann schlussendlich im Dezember 2012 dann auch erschienen.
Darin wird festgestellt, dass die Klausel im Falle von Krisen oder Katastrophen in Kraft trete. Die werden folgendermaßen definiert:
Krise, eine ernste, unerwartete und häufig gefährliche Situation, die rechtzeitige Maßnahmen erfordert. Eine Situation, die Menschenleben, die Umwelt, kritische Infrastrukturen oder wesentliche gesellschaftliche Funktionen betreffen oder bedrohen kann und auf eine natürliche oder von Menschen verursachte Katastrophe oder Terroranschläge zurückgeht. Katastrophe, jede Situation, die schädliche Auswirkungen auf Menschen, die Umwelt oder Vermögenswerte hat oder haben kann.
Und das ist natürlich absolut hinreichend schwammig. Zynisch gesagt, auch ein Streik hat natürlich, vor allem wenn es Generalstreik wäre, ganz gravierende Auswirkungen auf Vermögenswerte. Sowas wird nicht ausgeschlossen und ermöglicht damit, zumindest potenziell, muss man sagen, man denke eben zum Beispiel an eine Situation wie Griechenland oder sowas, dazu führen könnte, dass der griechische Staat EU-Militär anfordert, um Sozialproteste niederzuschlagen.
Nicht nur in Griechenland, im ganzen Südeuropa sind die sozialen Proteste seit Beginn der Finanz- und Wirtschaftskrise immer vehementer geworden. Sie richten sich gegen die Politik der Troika aus Europäischer Kommission, Europäischer Zentralbank und Internationalem Währungsfonds, die den überschuldeten Staaten der Eurozone neben einem strikten Sparkurs eine Reihe marktradikaler Reformen verordnet hat. Unter anderem die Entlassung hunderttausender Staatsbediensteter und die Senkung von Renten und Löhnen auf ein Niveau, das nicht einmal zur Nahrungsmittelversorgung reicht. Das Resultat? Die Wirtschaft der betroffenen Länder ist eingebrochen. Die Arbeitslosigkeit ist auf unerhörte Höhen hochgeschnellt. Griechenland hat mittlerweile eine Jugendarbeitslosenrate von 58%. In Spanien liegt sie bei 56,4%. In Zypern und Italien über 40%. Bei den gleichzeitigen massiven Kürzungen von Sozialleistungen bedeutet Arbeitslosigkeit Armut, keinen Zugang mehr zur Gesundheitsversorgung und kein Dach über dem Kopf. Kürzlich erklärte EU-Sozialkommissar Laszlo Andor, dass aber auch eine feste Arbeitsstelle kein Ausweg aus der Armut mehr sei. Die niedrigen Löhne reichten für den Lebensunterhalt nicht aus. Noch 2012 hatte er in einem Interview mit der Wochenzeitschrift VDI Nachrichten vor den Folgen der hohen Jugendarbeitslosigkeit gewarnt.
Wenn das so bleibt, laufen wir Gefahr, dass gesellschaftlicher Zusammenhalt schwindet und politischer Extremismus wächst. Wir würden auf ein ökonomisches wie gesellschaftliches Desaster zusteuern.
Es gibt eine ganze Reihe natürlich von Aussagen von hohen EU-Politikern, die in großer Sorge sind, dass vor allem in Griechenland, aber auch in anderen Staaten durch die Spardiktate der Troika die soziale Situation so außer Kontrolle geraten könnte, dass Aufstände eben die gesamte Konstellation so prekär machen könnten, dass es zu Militäreinsätzen schlussendlich kommen müsse.
Ohne Zweifel ist die zivil-militärische Kooperation in der EU weit fortgeschritten. Dank einer kleinen Anfrage der Fraktion Die Linke an die deutsche Bundesregierung war zu erfahren, dass die Bundespolizei zwischen 2010 und 2013 an 73 gemeinsamen Übungen mit ausländischen Sicherheitskräften teilgenommen hat. Unter anderem mit Gendarmerien, deren Know-how sich die deutschen Beamten, die qua Verfassung keine paramilitärische Einheit bilden dürfen, aneignen konnten. Die linke Abgeordnete Christine Buchholz:
Es gibt einen Erfahrungsaustausch und wir wissen jetzt auch, dass es bereits gemeinsame Polizeiübungen gegeben hat, wo die Polizei in verschiedenen Ländern Situationen wie Hausbesetzungen und andere Demonstrationen gemeinsam bekämpft haben.
Am 22. März 2014 strömten über 1 Million Menschen aus allen Regionen Spaniens ins Zentrum von Madrid, um gegen die Troika-Politik zu demonstrieren. Ihre Forderungen waren bescheiden. Pan, techo, trabajo. Brot, ein Dach und Arbeit stand auf den Transparenten. Marsch der Würde hieß die Massendemonstration. Bis kurz vor dem Ende verlief sie friedlich wie ein Volksfest. Dann stürmte die Polizei den Schlussakt der Kundgebung, ein Konzert auf der Plaza de Colón. Einige Demonstranten warfen Steine zurück. Im Nu verwandelte sich das Zentrum von Madrid in den Schauplatz einer Straßenschlacht. Am nächsten Morgen zählten die Rettungsstellen 108 Verletzte. Was, wenn die spanische Polizei mit dem Aufstand nicht fertig geworden wäre? Hätte die EU Eurogentfonds oder Militärs anderer EU-Staaten nach Madrid geschickt? Was, wenn die heimischen Sicherheitskräfte Proteste gegen die Troika unterstützen würden, statt sie niederzuschlagen? Würde dann die EU selbst die Sache in die Hand nehmen und in die betroffenen Länder Sicherheitskräfte entsenden? Es klingt absurd. Auszuschließen ist das nicht mehr. Das war Kontext von Aureliana Sorrento, gesprochen von Raphael Zehnder. Technik Lukas Fretz.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.